Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Künstliche Intelligenz soll unser aller Leben bald umkrempeln. Der Wettlauf um die neue Technologie, der ist in vollem Gange. Europa, da sind sich die meisten einig, hängt dabei mächtig hinterher. Die großen Player, die sitzen in den USA und in China. Und jetzt bringen sich auch noch die Golfstaaten in Position. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Geld und Energie haben beide im Überfluss. Mächtige Investoren gibt es auch. Wer die sind, was die wollen, das fasst Matthias Finger kurz zusammen.
Google, Microsoft, Amazon. Viele Tech-Riesen wollen neue Rechenzentren bauen. Künstliche Intelligenz frisst viel Cloud-Speicher. Doch wo sollen die Server stehen? Amazon beispielsweise setzt 5 Milliarden Euro buchstäblich in den Wüstensand in Saudi-Arabien, damit Kunden Daten sicher speichern können.
Saudi-Arabien könnte so zum weltweit größten KI-Investor werden. Diese Initiative zeigt nicht nur die Bemühungen des Landes, seine Wirtschaft breiter aufzustellen. Sie zielt auch darauf ab, Saudi-Arabien als einflussreicheren Akteur in der Geopolitik zu etablieren.
Wird Yasir Al-Rumayyan gern zitiert. Er ist der Chef des öffentlichen Investmentfonds PIF im saudischen Königreich und preist seine Heimat an. Überhaupt verfüge das reiche Land über den politischen Willen, solche Projekte durchzuziehen und üppige Finanzierungsmöglichkeiten. Deshalb solle noch in diesem Jahr ein Fonds für Investitionen in künstliche Intelligenz aufgesetzt werden. Geplantes Volumen 40 Milliarden Dollar. Das Geld soll in KI-Startups, aber auch in Datenzentren und an Chip-Hersteller fließen.
Die Fondsmanager führen bereits Gespräche mit Finanziers, allen voran Andreessen Horowitz. Das ist eine US-amerikanische Risikokapitalgesellschaft, die sich auf künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Riad möchte, dass Andreessen Horowitz jetzt ein Büro im Königreich eröffnet.
Stellt die indische Nachrichtenwebsite First Post besorgt fest. Andere Länder würden auch gern was vom KI-Kuchen abbekommen. Bisher galten die Vereinigten Arabischen Emirate als Technologieführer.
2020 öffnete in Abu Dhabi die erste Uni, die sich nur mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, weltweit. Und heute hat das Land sogar einen Minister für künstliche Intelligenz. All dies bedeutet mehr Arbeitsplätze sowie eine geringere Abhängigkeit vom Öl.
Das beeindruckt auch Sam Altman, den Geschäftsführer von OpenAI und ChatGPT-Entwickler. Um den weltweiten Chipmangel zu bekämpfen, will Altman auch in den Emiraten Geld einsammeln. 6,5 Billionen Dollar braucht er. Das ist das anderthalbfache unseres Bruttosozialprodukts. Mit der gewaltigen Summe will er am Golf eine Infrastruktur zur Chipherstellung errichten. Erfahrene Produzenten sollen dort GPUs bauen, das Gold der künstlichen Intelligenz. Saudi-Arabien möchte da gerne mitmischen.
Saudi-Arabien könnte so zum weltweit größten KI-Investor werden. Diese Initiative zeigt nicht nur die Bemühungen des Landes, seine Wirtschaft breiter aufzustellen. Sie zielt auch darauf ab, Saudi-Arabien als einflussreicheren Akteur in der Geopolitik zu etablieren.
Sagt KI-Podcaster Tony Wang. Ob die Rechnung aufgeht? Saudi-Arabien galt unter Investoren lange als Wackelkandidat aufgrund der unsicheren Menschenrechtslage. Vielleicht wird das ja mittlerweile als Vorteil angesehen. Dass Bedenkenträger der Zivilgesellschaft die Entwicklung künstlicher Intelligenz hemmen könnten, ist in Saudi-Arabien wohl unwahrscheinlich.
Wir haben es gerade gehört, Rechenzentren und KI, darin sehen die Länder der arabischen Halbinsel ihre Zukunft. Saudi-Arabien etwa möchte zum größten Investor in Sachen künstliche Intelligenz werden. Bis zu 40 Milliarden Dollar möchte das Königreich investieren. Welche Visionen stecken dahinter? Welche Pläne? Darüber habe ich mit Sebastian Sohns gesprochen, Islamwissenschaftler beim Think Tank Carpo, Experte für Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Meine erste Frage, welche Strategie sieht er hinter den aktuellen und geplanten Investitionen in Sachen KI?
Saudi-Arabien sowie die anderen Golfstaaten stehen unter dem enormen Druck, ihre Wirtschaft vom Erdöl und vom Erdgas unabhängiger zu machen. Man ist sich zwar bewusst am Golf, dass das Öl nicht von heute auf morgen verschwinden wird, und man will eben auch viele dieser neuen Investitionen mit dem Ölgeld finanzieren. Und eine dieser neuen Sektoren, in die man reingehen will, ist künstliche Intelligenz, ist Digitalisierung und andere technologische Innovationsindustrien. Und das soll zum einen dazu führen, dass man sich A, wie gesagt, unabhängiger vom Öl macht, aber zum anderen eben auch der Welt zeigen, was man kann und der eigenen Bevölkerung zeigen, was man kann, dass man eben nicht diese rückständigen, nur vom Öl finanzierten Scheichtümer ist, sondern dass man viel mehr ist als das, dass man Humankapital hat, dass man einsetzt, dass man kreativ ist, dass man innovativ ist. In Saudi-Arabien gibt es momentan wirklich eine große Dynamik, gerade im technologischen Bereich wirklich Grenzen sprengen zu wollen, dann eben sozusagen auch die alten Platzhirsche abzulösen oder sie zumindest herauszufordern in den USA, in Europa. Man sieht sich so ein bisschen auch als das neue Silicon Valley. Vielleicht haben Sie gehört von der Technologiestadt NEOM, die gebaut wird am Roten Meer in Saudi-Arabien. Das soll tatsächlich eben eines dieser Zentren werden, wo am Ende des Tages sich ganz, ganz viele schlaue Köpfe zusammensetzen, um wirklich die Welt von morgen zu designen. Und das ist, glaube ich, genau diese Narrativ, dass man am Golf auch der Welt entgegenbringen möchte, dass man modern ist, dass man aufgeschlossen ist für Technologie, dass man in technologischen Lösungen tatsächlich auch die Lösung sieht für die Probleme dieser Welt.
Das heißt, das ist jetzt nicht nur eine Image-Sache, man setzt sich auf den neuesten Trend, auf KI rauf, sondern das könnte wirklich so ein entscheidender Schritt sein in Richtung mehr Einfluss insgesamt in der Welt und vor allem auch in der Region.
Ja, ich denke schon. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir hier über autokratische Systeme sprechen, über Monarchien, in denen der Datenschutz anders und eben deutlich, sag ich mal, unbürokratischer gehandelt wird, als das bei uns der Fall ist. Das heißt, der Staat hat sehr viel mehr Einflussmöglichkeiten, Kontrollmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten, um es vielleicht positiv auszudrücken, aber eben natürlich auch Überwachungsmöglichkeiten. Und das nutzt man sehr stark am Golf. Man nutzt weiterhin die Aufgeschlossenheit der jungen Bevölkerungen, tatsächlich technisch sehr affin zu sein, sich auch mit AI und anderen Phänomenen auseinanderzusetzen. Und ich denke, da ist einfach eine große Symbiose vorhanden zwischen dem Wunsch der Menschen, in diesem Bereich auch weiterzugehen und eben auch dem politischen Ziel der jeweiligen Regierungen, das auch zu nutzen, um A, Technologie zu fördern, ja, aber eben auch, um ihre Macht zu stärken.
Um die Vorherrschaft in der Zukunft der künstlichen Intelligenz, da gibt es ja zurzeit einen klaren Zweikampf. Auf der einen Seite haben wir die USA, auf der anderen Seite China. Beide versuchen in Saudi-Arabien und den Arabischen Emiraten ihren Einfluss wettzumachen. Entstehen dadurch auch geopolitische Gefahren, gerade weil China vielleicht so als enger wirtschaftlicher Verbündeter Irans ist und größter Ölabnehmer? Und der China kann dann sozusagen an beiden Strängen der arabischen Welt ziehen, wenn man das mal so formulieren möchte?
Grundsätzlich ist das ja schon Realität. China ist seit über 10 Jahren für die meisten Golfmonarchien der wichtigste Wirtschaftspartner. Sie haben es gerade gesagt, wichtigster Abnehmer des iranischen Erdöls, strategischer Partner von Saudi-Arabien. Und hier geht es nicht mehr nur um wirtschaftliche Zusammenarbeit, hier geht es um Investitionen. Hier geht es um Kulturaustausch. Chinesisch ist mittlerweile Schulsprache geworden in Saudi-Arabien. Es geht auch um stärkere politische Einflussnahme Chinas. Man darf nicht vergessen, die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien ist in Beijing unterschrieben worden. Es ist zwar umstritten, wie einflussreich Chinas Rolle tatsächlich bei den Vermittlungsbemühungen war, aber am Ende des Tages war es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für beide Seiten, für Iran sowie für Saudi-Arabien, dass China mit an Bord ist, einfach weil man sich dadurch mehr Glaubwürdigkeit und mehr Verlässlichkeit auch erhofft hat, damit dieser Deal auch hält. Und demzufolge kokettiert man am Golf sehr stark eben auch mit diesen engen Beziehungen zu China. Man sagt aber gleichzeitig, es geht hier nicht um entweder oder, es geht immer um ein sowohl als auch. Man möchte auf der einen Seite mit China sehr eng zusammenarbeiten, unter anderem im KI-Bereich oder in anderen Bereichen. Man will aber gleichzeitig die engen Bindungen an den Westen nicht aufgeben. Und ich glaube, das ist genau das, was man in Saudi-Arabien grundsätzlich am Golf derzeit sieht, einen sehr pragmatischen Opportunismus, in dem es darum geht, die nationalen Interessen zu vertreten, sich in einer multipolaren Weltordnung zurechtzufinden und zwischen den einzelnen Polen hin und her zu springen, so wie es einem gerade passt und so wie es auch für die eigenen Interessen am besten ist. Und ich glaube, diese ja gewisse Art und Weise, diese strategische Autonomie, die man am Golf sieht, gerade in der Rhetorik auch von Ländern wie Saudi-Arabien oder den Emiraten, die ist doch schon bemerkenswert, weil man dadurch schon Eindruck bekommt, wie sich das Selbstbewusstsein am Golf verändert hat und wie man seine eigene Rolle mittlerweile wahrnimmt. Nämlich nicht mehr als Bittsteller, sondern als jemand, der etwas anzubieten hat. Nicht nur Energie, sondern eben auch Ressourcen, andere Ressourcen, Humankapital, logistische Handelswege etc.
Wie schätzen Sie das denn ein? Was würde es für den Westen, für die liberale, demokratische Welt bedeuten, wenn so ein großer Teil der Infrastruktur und des KI-Kapitals der Zukunft von einem autoritären Staat kontrolliert wird, wie Saudi-Arabien, der dann zwischen dem Einfluss der USA und China wankt und der, wir erinnern uns, auch mal unliebsame Journalisten ermorden lässt, wie im Fall Jamal Khashoggi.
Datensicherheit spielt hier selbstverständlich eine enorme Rolle. Wo stehen die Server? Wie hat man Zugriff auf bestimmte Daten? Wer kontrolliert diese Daten? Das sind mit Sicherheit Fragen, die beantwortet werden müssen und wo ich mir schon vorstellen kann, dass Länder wie Saudi-Arabien einen strategischen Vorteil daraus ziehen wollen, wenn sie sich in diesen Bereichen sehr stark investieren und damit auch immer unersetzlicher werden. Am Ende des Tages geht es um Netzwerke, es geht um Abhängigkeiten. Es geht um Geld und es geht um Macht und alles das, was diesen Elementen nützt, nützt dann auch der jeweiligen Stabilität Saudi-Arabiens beispielsweise. Und ich denke, man ist sich im Königreich, aber auch grundsätzlich in der Region sehr wohl bewusst, dass man mittlerweile zu den Großen aufgeschlossen hat, dass man auch mit den großen Playern auf Augenhöhe diskutieren will und auch respektiert werden möchte. Und dass man eben in diesen Bereichen in diesen Bereiche vordringen möchte, um dann sich auch wirklich weiterhin auf der Landkarte zu platzieren. Das bringt Abhängigkeiten mit sich und das bringt vor allen Dingen auch zukünftig noch mehr kritische Fragen mit sich, wie wir im Westen, wie wir in Deutschland mit solchen problematischen Partnern umgehen. Auf der einen Seite ist es uns längst klar geworden, insbesondere nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dass die Golfstaaten für uns wichtig sind als Energielieferanten. Habeck war in Katar, Scholz war in Saudi-Arabien etc. Das heißt, man sieht hier sehr wohl, dass es eine Notwendigkeit gibt, ob man will oder nicht, mit diesen Akteuren zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Seite möchte man sich nicht verkaufen und auf der anderen Seite möchte man dann eben auch kritische Themen und vor allen Dingen kritische Infrastruktur auch unter eigener Kontrolle behalten. Das ist ein Balanceakt, der wird in Zukunft noch sehr viel intensiver geführt werden. Je offensiver, auch je aggressiver die Golfstaaten in diese Sektoren reingehen, desto mehr müssen wir uns Fragen stellen, wie sind wir darauf vorbereitet? Wie sind wir gesetzlich darauf vorbereitet? Wie sind wir politisch darauf vorbereitet? Und was können wir dem entgegenstellen? Ich denke, am Ende des Tages muss man da einen Mittelweg finden und eben Nischen identifizieren, in denen man gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, aber eben auch Felder identifizieren, wo man sagt, nein, das ist eine rote Linie, da machen wir nicht mit, sondern da gehen wir unseren eigenen Weg. Und ich denke, das ist auch so etwas das, was Saudi-Arabien tut. Auch Saudi-Arabien möchte nicht in allen Bereichen mit Deutschland zusammenarbeiten. Da gibt es auch mittlerweile Vorbehalte. Das heißt, es ist auch längst nicht mehr so, dass eben jeder auf deutsche oder europäische Produkte oder Know-how wartet in der Region, sondern man geht da seinen eigenen Weg und das macht man eben auch mit einem relativ großen Selbstbewusstsein.
Wenn wir nochmal auf den anderen großen Konflikt in der Region gucken, jetzt gerade Israel und Iran, könnten die wirtschaftlichen Pläne der Saudis vielleicht sogar dazu beibringen, diesen Konflikt positiv zu beeinflussen, weil man vielleicht Ruhe in der Region braucht, damit man dort ja erstens die ganze Infrastruktur ansiedeln kann, damit man Kapital anlocken kann. Da ist ja so eine Krisenkriegssituation eher kontraproduktiv.
Absolut. Für Saudi-Arabien, auch für alle anderen Golfstaaten ist das, was derzeit passiert in Gaza, zwischen Israel und Iran, im Roten Meer, absolut geschäftsschädigend. Es ist nicht nur ein emotionales und ein politisches Problem, sondern es ist eben vor allen Dingen auch eine Frage, wie das Geschäftsmodell in Zukunft aussehen kann, wenn Saudi-Arabien sich versucht, als Vorreiter einer modernisierten Wirtschaft in der arabischen Welt zu verkaufen und gleichzeitig um das Land herum alles in Schutt und Asche liegt. Das kann beides nicht miteinander funktionieren. Und dementsprechend drängt ja Saudi-Arabien sowie auch die anderen Golfstaaten darauf, die Lage zu deeskalieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es, und das ist tatsächlich momentan sehr schwierig, wenn es innerhalb der golfarabischen Staaten mehr Einheit gäbe, wie man vorgeht, um eben auch zu sagen, das ist unser Angebot. Es geht hier auch darum, eine Region wirtschaftlich zu stabilisieren. Und da können wir eben als Vorreiter bieten, dass das in vielen, vielen Ländern auch mit Interesse verfolgt wurde. In Ägypten zum Beispiel, in Jordanien, auch in anderen Staaten, im Irak, die einfach unter wirtschaftlichen Krisen leiden und die Golfstaaten brauchen, obwohl sie die nicht immer mögen. Aber das spielt dann häufig keine Rolle, sondern da geht es tatsächlich dann auch wirklich um politisches, um wirtschaftliches Überleben und vor allen Dingen auch um Menschen, die in einer Region wirklich sehr stark benachteiligt sind, insbesondere außerhalb der Golfstaaten. Und hier hat Saudi-Arabien in der Vergangenheit auch immer schon versucht, das eigene Modernisierungsprogramm nicht nur als nationale Vision zu sehen, sondern eben auch als regionale Vision. Das ist bisher nicht wirklich mit Leben gefüllt worden, aber das Potenzial besteht. Und ich denke, dass, auch wenn das momentan etwas naiv klingen mag, das ist mit Sicherheit auch ein kleiner Hoffnungsschimmer, den die Region hat, dass man sehr, sehr viele ähnliche Probleme hat. Wirtschaftliche Herausforderungen, man muss sich vom Erdöl unabhängiger machen, man hat mit dem Klimawandel zu kämpfen. Denken Sie nur an die katastrophalen Überschwemmungen, die wir gerade in Oman oder in den Emiraten sehen. All das sind Probleme, die sich nicht von Grenzen aufhalten lassen. Und dementsprechend gibt es zwar ein Bedürfnis in der Region, irgendwie miteinander zu koexistieren, aber die tief empfundenen und die tief verwurzelten Probleme und auch das gegenseitige Misstrauen, das ist momentan extrem stark und dementsprechend erleben wir gerade auch diese wirklich sehr, sehr brisante und angespannte Lage.
Sagt Sebastian Sohns, Islamwissenschaftler beim Think Tank Kapo. Vielen Dank für das Gespräch.